die wichtig sind
für uns alle, auch in so einem Seminar wie hier. Erstens, Gott arbeitet nicht vergeblich. Haben Sie gehört, was ich sagte? Er hat uns einen verdrahteten Computer hier oben gegeben, der sehr gut ist an Mathematik und Denken und Schlüsse ziehen. Und er erwartet, dass der Computer benutzt wird. Denn der Computer ist ein modifizierter Muskel. Und Sie wissen, was geschieht mit Muskeln, wenn man sie nicht benutzt. Wissen Sie, was geschieht? Haben Sie jemals ein Bein gebrochen? Und dann 6 Wochen auf dem Gips und dann, was ist geschehen mit den Muskeln? Muskelschwund nennt man das. Und weil das Gehirn ein modifizierter Muskel ist, geht Schwund da oben, wenn man es nicht benutzt. Man sagt deshalb, wenn man die meisten Menschen beim Kopf nimmt und sie schüttelt, dann hört man so rumklappern drin. Und ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Das ist das Erste. Gott erwartet auch nach Römer Kapitel 1, dass wir ohne Entschuldigung sind, ohne Entschuldigung, wenn wir gewisse Schlüsse nicht sehen. Seien wir gläubig oder nicht, spielt keine Rolle. Aber dass wir ohne Entschuldigung sind, wenn wir die Schlüsse über den Schöpfer nicht sehen. Das ist Punkt 1. Das erwartet wird von uns, dass man nicht die Augen schließt und glaubt blind, sondern dass man sehend zur gleichen Zeit glaubt. Man vergisst die andere Seite. Es gibt Sachen, wo man wirklich blind glauben muss, wo man nicht weiß. Nicht wahr? Das ist ja klar. Aber die anderen Seiten, die man deduzieren kann, muss man deduzieren. Das ist Punkt 1. Das wichtig ist im Leben, besonders für junge Leute, aber auch für Alte. Das Zweite ist, dass das Wort Gottes, Jesus hat gesagt, ja, sind Sie geschlittelt oder auf Skiern gefahren? Sind Sie auf Skiern gefahren? Es gibt auch eine Ablenkung, nicht vor, wenn man auf, die Ski, auf den Brettern steht. Also das Erste ist, wenn Sie sich wieder sammeln, dass man denkt, Gott hat ein Drittel der Blutzufuhr im Körper dem Denken gewidmet. Ein Drittel Ihres Blutes geht jede Sekunde zum Gehirn. Und wenn das nicht benutzt wird, dann verliert man es. Dann kann man nicht. Dann kommt man Kopfweh, wenn man ein bisschen konzentriert. Das Zweite ist, Jesus hat gesagt, der Herr Jesus hat gesagt, mein Wort ist Geist. Wenn Sie Geist haben wollen, geschieht das nicht in einem Rausch. Es kommt von seinem Wort. Mein Wort ist Geist und mein Wort ist auch Kraft. Und da müssen wir nachdenken über alles, was mit seinem Wort zu tun hat, denn aus dem Wort Gottes und in dem Wort Gottes und in dem vorgelebten und ausgelebten Wort Gottes ist Kraft. Deshalb wird der Teufel als erste Aufgabe die haben, den Gläubigen die Kraft zu nehmen. Gucken Sie, die Kirchen in Deutschland haben dieses Jahr 9 Milliarden D-Mark von Kirchensteuern allein. Wenn diese 9 Milliarden D-Mark dazu benutzt würden, um wirklich das Evangelium zu verkündigen, die freie Gnade durch die Güte Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes durch Jesus in uns, wenn diese 9 Milliarden zielbewusst dazu benutzt würden, würde Deutschland nicht zu 53% atheistisch sein. Davon bin ich überzeugt. Also was geschieht, ist, dass wir sehr viele Christen haben hier, aber sehr wenig Kraft. Stimmt's oder stimmt's nicht? Nun, wenn mein Wort Kraft und wenn mein Wort Geist ist, wird der Teufel alles versuchen, um diese Kraftquelle uns zu nehmen und es einfach zu einem Plätschern, die Verkündigung des Wortes Gottes werden lassen. Verstehen Sie? Wie ich das meine. Es ist in seiner Politik, das zu tun, dass die Christen schon plätschern und plappern dürfen, aber dass wirklich was geschieht, In der Kraft Gottes ist eine ganz andere Sache. Nun, was wir tun in diesen Tagen, ist, wir versuchen zu sehen, wo von der Wissenschaft her das Wort Gottes zunichte gemacht wird. Ich habe einen Zeitungsartikel, ist gestern rübergeschickt worden von Pforzheim von einem Arzt, mit einem riesigen Artikel über diesen Prozess in Arkansas, Little Rock. Sie haben alle gelesen. Nee? Paulus, der Apostel Paulus, hat den Jüngern gesagt, haltet an am Gebet und bitte, ich warte.
Wartet in demselben mit Danksagung.
Ja, ja, aber was noch? Sehr autoritativ, aber ich will den Inhalt haben. Am Lesen. Und Lesen ist natürlich Arbeiten. Ora et labora heißt es, nicht wahr? Also gut. Ja, gut. Nun, was wir tun wollen, ich gehe auf diesen Artikel nicht ein, aber was in diesem Artikel steht, ist, dass das höchste Gericht in Amerika jetzt befinden muss, ob das Wort Gottes und der biblische Genesis-Bericht stichhaltig ist oder ob es eine alte Fabel ist, die überhaupt nichts zu tun hat mit der heutigen Wissenschaft und dass es nicht mehr gelehrt werden soll in der Schule. Und wissen Sie was, seitdem dieser Artikel erschienen ist, es ist durch die ganzen Medien gegangen, hat das oberste Gericht der Amerikaner in Arkansas befunden, dass der Genesis-Bericht und die Bibel überhaupt eine alte Fabel ist. Deshalb kann man das nicht benutzen in der Schule. Nur die Wissenschaft, nur die Evolutionstheorie darf verkündigt werden. Alles andere ist Religion. Und da der Staat getrennt ist von der Kirche und die Schulen staatlich sind, darf die Schule keine Religion, das heißt Genesis-Bericht, lehren. Ganz klar. Und so wird das Wort Gottes quittiert mit einem Null. Nur wenn das geschieht und die Gläubigen darauf einfangen, wird unsere Kraftlosigkeit noch kraftloser. Davon bin ich überzeugt. Was hat Jesus gesagt über sein Wort, ehe wir anfangen? Geben Sie mir einige ein Sortiment, und da werde ich die Temperatur bestimmen von lieben Sam. Was hat Jesus gesagt über die Gültigkeit seines Wortes? Ah, das ist ein gutes. Also Temperatur 99 Grad. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Glauben wir das? Glauben Sie das Wort Moses, von Jesus geglaubt wurde? Was hat Jesus gesagt über Mose?
Er zeugt von mir.
Ja, was noch? Ich nehme die Temperatur immer noch. Einen Punkt genügt nie in der Wissenschaft. Man muss viele haben, damit ich die Temperatur bestimmen kann.
Glauben Sie Mose und den Propheten nicht?
Das ist ein gutes Wort. Würden Sie aufstehen und das ganz laut sagen? Entschuldigen Sie, es ist ein genetischer Defekt bei mir, dass ich so bin. Sie dürfen es nicht übel nehmen. Darf ich es anders sagen? Nein, ich meine es gar nicht lustig. Es ist sehr richtig, was der Herr gesagt hat. Ganz fein. Aber wir dürfen nicht lachen über diese Dinge. Das ist richtig. Jesus hat gesagt, dass wenn einer von den Toten auferstehen würde und davon berichten würde, wie es bei den Toten aussieht, also einer, der da war, ein Augenzeuge des Totenreiches wäre, und zurückkäme, würden die Leute ihm nicht glauben, wenn sie Mose nicht glauben. Das heißt, dass ein Mensch überzeugungsunfähig ist, wenn er Mose ablehnt. Und das hat der Herr gesagt. Also das gibt einem zu denken. Als ich das zum ersten Mal las, um zu verstehen, da ist mir schwindelig geworden. Nicht wahr? Überzeugungsunfähig, wenn man das Zeugnis Moses nicht akzeptiert. Und das war Jesu Überzeugung. Und wir sagen, er sei unser Heiland. Also das ist der Ansatzpunkt, wo der Teufel ganz bestimmt dran geht, nicht um die Welt zu verwirren, sondern hauptsächlich um den Gläubigen die Kraft zu nehmen. Denn mein Wort ist Geist. Und was wir brauchen, ist ganz bestimmt den Heiligen Geist, den Jesus geschickt hat. Nun, ich will mit Ihnen lesen über den Genesis-Bericht. Schlagen Sie Ihre Bibel auf. Aber ehe wir lesen, beten wir einen Moment zusammen. Ja, Herr Jesus, du musstest auch deinen Jüngern den Verstand öffnen. Auch bei uns musst du das tun, dass wir das Wort verstehen. So vergib du alle Sünde. Vergib du alles, was hindert und was eine Wolke ist zwischen dir und uns. Und öffne uns den Verstand, dass wir die Schriften verstehen, wie du es damals getan hast. Und gib uns die nötige Demut, das anzunehmen, was du sagst. So sei du bei uns hier in dieser Morgenstunde. Amen. Amen. Das erste Buch Mose, Kapitel 1, Genesis 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was ist die Aussage da? Kann jemand sagen, ganz kurz, was die Aussage ist? Am Anfang eines ganz berühmten Buches von 500 Seiten las ich hinten in den Schlüssen, die Sie ziehen wollen, wir glauben also nicht daran zu glauben, dass die Erde und der Himmel erschaffen wurden. Sie geschahen. Nur wenn sie geschahen, heißt das, dass es durch Zufall geschah. Und wenn es erschaffen wurde, ist es geschehen durch Willen, also durch Planung. Was zufällig ist, ist planlos, nicht wahr? Stimmt? Und was erschaffen ist, ist geplant. Also wenn man sagt, dass eine Sache erschaffen wurde, setzt man was voraus? Ja?
Dass jemand da war, der das Ding geschaffen hat.
Ja. Ja, dass jemand da war, könnten Sie ein bisschen spezifischer sagen. Ja?
Eine Intelligenz.
Ja, eine Intelligenz, sehr gut. Was noch? Eine Idee? Also ein Wille dahinter. Wissen Sie, ich kann allerlei Gehirngespenster machen und die bleiben bei mir. Aber wenn ich sie verwirkliche, habe ich einen Willen, schreibe es nieder oder ich erschaffe es. Also es ist Intelligenz und da muss man trennen vom Willen. Sie können allerlei tun, sie können allerlei denken, was sie nicht tun, nicht wahr? Denn wenn man tut, muss der Wille die Intelligenz aktivieren. Und das heißt, dass also die Welt zustande kam durch den Willen Gottes. Seine Intelligenz war schon sowieso da und sein Wille. Also das Wort schließt beides in sich. Und der Trend in der heutigen Wissenschaft ist zu sagen, dass keine Planung, keine Intelligenz und keinen Willen dahinter ist. Also dass nichts geplant ist. Ich weiß es nicht. Haben Sie Botanik alle gemacht? Nee. Dann machen Sie das nicht in der Schule. Botanik. Nein, Pflanzenkunde. Tut man das nicht? Doch, etwas muss man doch tun. Sonst könnte man kein Kohl essen, nicht wahr? Das ist ja klar. Aber zum ersten Mal, die erste Aufgabe, die ich bekam, war die Transpirationsporen in einem Pflanzenblatt zu untersuchen und einen Bericht darüber zu schreiben. Nun, Sie wissen, was Transpiration ist. Also das ist das Organ, das den Wasserhaushalt in einer Pflanze bestimmt. Es ist ein Loch, das es erlaubt, dass das Blatt Wasser verliert und CO2 aufnimmt. Und es sind kleine Poren überall an einem Blatt, um das zu tun. Nur die sind so gemacht, dass wenn das Wasser zu knapp wird, dann kollabiert das Loch, aber nicht, dass es größer wird, sondern dass es schließt und kein Wasser mehr verlieren kann. Eine wunderbare Vorrichtung. Wenn das Blatt ausgetrocknet ist, schließen sich die Poren und der Wasserverlust wird gestoppt. Also ganz herrlich, kann es nicht ganz austrocknen dann. Und da habe ich so einen entsprechenden Bericht geschrieben, ich war, das ist ein wunderbarer Mechanismus. Und der Professor war sehr böse. Er hat gesagt, Sie haben durch meine Vorlesungen da, Sie sind durch meine Vorlesungen gegangen und haben kein Wort verstanden oder aufgenommen, was ich gesagt habe. Nämlich, dass diese keine Mechanismen sind, die einen Zweck haben. Die sind alle zufällig. Also wenn man so eine wunderbare Vorrichtung sieht, sieht man für mich Plan. Es ist ein Mechanismus. Und das hatte ich geleugnet. Schon in einer einfachen Sache. Wir niesen. Warum niesen wir? Und tun wir das? Eine Irritation ist drin, nicht wahr? Da gibt es eine richtige Puste. Heraus kommt alles. Das ist ein Mechanismus, um die Lungen zu schützen, nicht wahr? Also es hat Zweck dahinter. Es ist eine ganz große Anstrengung, das zu tun. Aber es ist nötig, dass man gesund bleibt. Also all diese Dinge zeigen vom Plan. Also schuf Gott Himmel, den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde und Finsternis lag auf der Urflut. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und ich kann nicht auf alles eingehen, weil wir sehr viel zu tun haben mit den 7 Tagen hier. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Was ist Licht? Kann jemand das in eine Nussschale tun? Was ist Licht? Geben Sie mir die wissenschaftliche Definition dann. Ja.
Licht besteht entweder aus Quanten oder aus Wellen. Beide Theorien stimmen. Aber es sprengt sich eigentlich.
Ja.
Licht ist an sich eine Energie, die nur funktioniert, wenn sie also vorhanden ist oder so, die man nicht einspannen kann.
Ja, gut. Könnte ich noch etwas sonst erfahren?
Ja, ich habe eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern.
Also, er hat seine Hausaufgaben, das tut mir gut. Das ist wie Öl auf dem Bart. Ah. Ja, sehr gut, wunderbar. Und die Relativitätstheorie geht kaputt, wenn Licht nicht konstant ist, die Lichtgeschwindigkeit nicht konstant ist. Und wissen Sie, was man in letzter Zeit gezeigt hat? Dass es nicht konstant ist.
Also, ich meine, es ist vielleicht abhängig von dem Raum, durch das Licht zum
ja.
Weg findet. Ich glaube, im Vakuum oder so konstant sein. Oder?
Ja, und wie wenn magnetische Felder da sind? Also gut, nein, sehen Sie, ist es zu früh, um ein bisschen fröhlich zu machen, oder stört das Sie? Nicht? Das stört Sie nicht, also gut.
Wenn eigentlich eine Frage setzt, dann wären ja die ganzen Wegbestimmungen oder Entfernungen falsch, die wir haben.
Ja, 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 klar. Und wenn Licht auf mich zukommt, was geschieht dann mit der Wellenlänge? Nein, das ist Redshift oder Blue Shift, nicht wahr? Also wenn es weggeht, ist es rot, roter, also Rotverschiebung nennt man es auf Deutsch. Und wenn es auf einen zukommt, gibt es Blauverschiebung. Und in dem Universum gibt es beides, sodass das Universum sich widerspricht. Es sieht aus, als ob es expandiert, also sich ausdehnt. Es sieht auch aus, als ob es kontrahiert, kleiner wird. Beides zusammen. Also ein großes Mysterium da, da darf man nicht zu dogmatisch sein. Aber Gott hat zuerst das Licht gemacht, die Energie, das allererste. Und was heißt von Gott, was ist er? Er ist Licht, zu dem man nicht hinzukommen kann. Die erste Eigenschaft von Gott ist, dass er Licht ist. Und deshalb nennt er sein Wort ein Licht auf meinem Wege. Ich war eine Leuchte für meine Füße. Gut. Und Gott sah, dass das Licht gut war und schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es war Abend und es war Morgen, ein erster Tag. Was sagen Sie von diesem Ausdruck? Es war Morgen und es war Abend, ein erster Tag. Also das ist eine hebräische Redewendung, die das unterscheidet, was man unterscheiden muss. Wo Morgen und Abend sind und Tag ist, da ist 24 Stunden. Also Aufgang der Sonne bis zum Niedergang auf einem bestimmten Teil der Erde. Und Sie finden in allen Konkordanzen, wenn Sie eine gute Konkordanz haben, dass ein Tag wie 1000 Jahre ist. Und 1000 Jahre wie ein Tag, nicht wahr? Der Psalmist, es ist der Psalmist, nicht wahr? Sagt das. Aber wo man findet, dass es Morgen und Abend ist, das ist da gegeben, dass man weiß, dass es 24 Stunden ist. Also ein Tag, so wie wir einen Tag kennen. Gucken Sie mal nach in den Konkordanzen, Sie werden das bestätigt finden. Aber wo Morgen und Abend nicht ist, da kann man es auffassen, wie man will. Also eine Zeitperiode. Aber wenn es Abend und Morgen ist, ist die Periode beschränkt auf 24 Stunden in der hebräischen Gebrauchsweise. Nehmen Sie eine Young's Concordance oder eine Strong's Concordance und gucken Sie mal nach. Es ist ein gutes Studium zu machen. Also das ist der erste Tag. Das bringt uns dann große Schwierigkeiten, nicht wahr? Wenn Gott angefangen hat, Licht zu machen an einem Tag. Innerhalb von 24 Stunden. Ist doch unvorstellbar, nicht wahr? Finden Sie nicht? Ist es Ihnen vorstellbar? Nee, also mir ist es nicht vorstellbar. Vielleicht, wenn Sie mich aufklären können, wäre ich Ihnen dankbar. Und Gott sprach, es werde eine Feste inmitten der Wasser. Und sie scheide die Wasser voneinander. Und es geschah also. Und Gott machte die Feste und schied die Wasser unter der Feste von den Wassern über der Feste. Und Gott nannte die Feste Himmel. Und es war Abend, war Morgen, ein zweiter Tag. Also wenn der erste Tag eine bestimmte Periode war, dann war der zweite Tag auch die gleiche Periode in Bezug auf Länge. Nun, wie ist die Feste übersetzt, Bienen? Was haben Sie für
Ausdehnung?
Ja. Sonst eine Übersetzung? Im Englischen heißt es Firmament. Firmament. Was sehr hilfreich ist. Und Gott sprach, das Wasser unter dem Himmel sammle sich an einen Ort, dass das Trockene sichtbar werde. Und es geschah also. Und Gott nannte das trockene Land. Und die Ansammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Was lernen Sie von dem? Gott nannte das Meer. Gott nannte das Licht. Gott nannte das Feste. Was lernen Sie über die Gedankenweise Gottes? Ja, aber rein, darf ich es wagen, etymologisch. Was ist das, was Ihnen hier auffällt? Ich will, dass Sie die Bibel lesen mit offenen Augen.
Das ist eine Art schon gegenüber vom Mensch, weil wenn das versteht, kann das auch sein.
Ja, gehen Sie ein bisschen weiter.
Gott selber definiert.
Ja, wenn Gott definiert, heißt das, dass Gott redet. Gott hat eine Sprache und bedient sich einer Sprache. Nun ist die Sprache das gleiche wie die Gedanken. Sind die Gedanken gleich wie die Sprache? Ja oder nein? Wer unter Ihnen ist zwei- oder mehrsprachig? Lachen Sie nicht. Ja? Nein, was ich Ihnen klar machen will, ist erstens, dass man Gedanken hat. Sie werden merken, wenn Sie sehr aufpassen bei mir, wenn ich sehr in Gedanken bin, dann werde ich die Sprache wechseln, ohne dass ich es merke. Die Gedanken sind gleich geblieben, aber der Computer übersetzt die Gedanken in eine bestimmte grammatikalische Form. Nun, wenn man sehr geübt ist, kann man die gleichen Gedanken haben und sofort auf der Stelle simultan in verschiedenen Sprachen ausdrücken. Nun, Gott hat Gedanken und er ist der Schöpfer. Und was er tut, er drückt sich die Gedanken aus und sagt, dass der Gedanke von einem Meer heißt Meer. Also, dass die Gedankenweise Gottes unsere Gedankenweise sehr ähnlich ist. Nur seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, nicht wahr, sind seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Aber Gedanken hat er. Also, dass Gott denkt. Weil Gott allwissend ist, denkt er allerlei über sie. Er hat seine Meinung von ihnen. Ich gehe ein bisschen mit ihnen um und dann bekomme ich meine Meinung sehr schnell. Nicht wahr? Sie gehen mit mir um und sie sagen, ja, ich weiß, wie er denkt. Wenn wir gemacht worden sind in Gottes Ebenbildlichkeit, wir sind in seinem Ebenbild, nicht wahr? Stimmt, das stimmt nicht. Das heißt, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir denken können, wie er denkt. Also die Prozesse des Denkens sind seine Prozesse. Wozu benutzt er die Gemeinde Gottes heute? Das ist keine unvermittelte Frage, die ich da stelle. Wozu benutzt er die Gemeinde Gottes, die Gläubigen, die den Herrn Jesus Christus lieb haben? Wozu benutzt er sie? Seine verlängerte Hand. Aber was soll die verlängerte Hand bewegen und kontrollieren, dirigieren? Ja, die Gedanken Gottes. Und wo sind die Gedanken Gottes? Wo finden wir sie? Ja, im Wort Gottes. Also was ist der Zweck des Lebens dann in der Hinsicht? Die verlängerte Hand der Gedanken Gottes zu sein. Jesus hat gesagt, in dem Buch steht mir, von mir geschrieben, ich bin gekommen, o Gott, deinen Willen zu tun. Kennen Sie das Wort? Also, Gott ist der Logos. Der Logos heißt der Gedanke, nicht wahr? Die Dissertation, die These, was Sie wollen. Und die Aufgabe der Gemeinde Gottes ist zu erfahren, was Gott denkt in der Bibel. Und dann zu tun. Und wenn irgendetwas dazwischen kommt, bewegt sich die Hand Gottes falsch. Und wenn meine Hand sich falsch bewegt, komme ich in meinem Beruf in Verlegenheit. Ich muss eine vollkommene Koordinierung haben zwischen meiner Hand und meinem Kopf. Und dass die Gemeinde Gottes keine Fehler macht, ist die vollkommene Koordination zwischen Gottes Gedanken im Wort Gottes und den Taten, die wir tun, vorhanden sein, sonst gehen wir immer. Gucken Sie mal an die Spaltungen unter den Gläubigen heute. Der Geist Gottes ist nicht gespalten. Wir müssen erfahren, was sein Wille ist und dann tun. Und so sehen wir es hier. Gott denkt und Gott plant. Und Gott benutzt eine Sprache, um es auszudrücken. Und das Erste, was er bei Adam getan hat, werden wir jetzt gleich sehen. In Bezug auf die Gedanken Gottes und in Bezug auf Adam. Aber lesen wir das andere fertig, sonst kommen wir nicht vorwärts. Und Gott sprach, das Wasser unter dem Himmel sammelt sich in einen Ort, dass das Trockene sichtbar werden. Es geschah also. Und Gott nannte das trockene Land, die Ansammlung der Wasser nannte er Meer. Sehen Sie, Gott entwickelt und gibt uns eine Sprache wieder. Und Gott sah, dass es gut war. Was nehmen Sie davon? Was schließen Sie daran? Gott sah, dass es gut war.
Dass seine Gedanken so ausgeführt, wie er sich vorgestellt hat.
Dass seinen Gedanken entsprochen wurde, in dem, was er getan hat. Also darf ich es anders sagen? Gott beurteilt, was wir tun,
Und wenn wir die verlängerte Hand Gottes sind, dann wird er beurteilen, ob das, was wir tun, innerhalb seiner Gedanken ist oder nicht. Ist es gut? Er beurteilt. Er macht ständig eine Beurteilung dessen, was wir tun, denn wir sind seine verlängerte Hand. Ist gut? Und Gott sprach, sehen Sie, er spricht wieder, das ist der Ausdruck seiner Gedankenwelt. Und deshalb ist der Mensch in Gottes Ebenbildlichkeit, denn er spricht aus seiner Gedankenwelt. Wenn Sie allerlei Unsinn in Kapiseln, schlechtes Reden, was heißt das in der Bibel? Was ist das ein Beweis? Von was ist das ein Beweis? Aus der Fülle des Herzens fließt der Mund über. Wer das Herz voll ist, der fließt der Mund über, sagt Luther, nicht wahr? Was ist das? Also wenn Sie prüfen am Ende des Tages, was Sie geredet haben, dann sehen Sie, wovon Ihr Herz voll ist. Okay, lassen wir das. Die Erde lasse Sprossen junges Grün, Kraut, das Samen trägt, und Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, auf der Erde, in denen ihr Same ist. Und es geschah also, was Gott dachte, das wurde Wirklichkeit. Was wir denken, wird Wirklichkeit. Die heutige Welt denkt schief. Und deshalb geben wir 1 Milliarde Dollar am Tag aus, um uns zu vernichten. Weil wir schief denken. Und was man tun muss, ist nicht die Auswirkungen unserer Gedanken heilen, sondern die Gedanken heilen. Das, was wir tun müssen. Wir müssen die Menschen heilen. Und zwar mit Gedanken. Und ich würde sagen, dass die Gläubigen die gedankenloseste Wesen sind unter allen Menschen. Die denken nicht. Das ist das Schreckliche. Das ist kein böses Urteil, das ich sage, aber man sieht's. Wenn wir richtig dächten, würde die Welt andere Werke bei uns sehen. Die Erde ließ Sprossen, junges Grün, Kraut, das Samen trägt, nach seiner Art. Und Bäume, die Frucht tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Was sagen Sie dazu? Können Sie mir das schön wissenschaftlich definieren? So wie Theologen das tun. Ja.
Das kann ich wahrscheinlich nicht, aber ich möchte meine eigenen bescheidenen Gedanken sagen.
Ah, das wird noch besser sein. Vielen Dank. Das kommt aus dem Herzen. Jetzt warten wir.
Gott schafft den Menschen nach seinem Bilde, aber die Tiere nach seiner Art. So großer Unterschied.
Sehr gut, ausgezeichnet. Aber was heißt es hier von den Arten? Ja.
Die Arten gehen nicht auseinander hervor, die entwickeln sich nicht auseinander, sondern er schafft jedes nach seiner Art, also jedes extra.
Können wir das in einem Wort sagen? Sehr gut, was Sie sagen. Das heißt die Konstantheit der Spezies. Die Konstantheit der Arten, entschuldigen Sie, so würde man es in den wissenschaftlichen Kreisen sagen. Aber Sie haben mir etwas gesagt dort, haben Sie es gemerkt? Er hat gesagt, wenn ich mich falsch ausdrücke, dann bitte protestieren Sie. Er hat gesagt, dass die Arten nach ihren Arten, sich nach ihren Arten entwickeln, nicht ungefähr. Und dass wir nach Gottes Art sind. So ungefähr. Ebenbild. Das heißt, dass wir, hören Sie zu, Gottes Spezies sind. Wir sind Gottes Art oder Gottes Gattung. Wir sind in Gottes Ebenbildlichkeit. Stellen Sie sich das vor. Woher wissen wir das? Wer sitzt zur Rechten Gottes jetzt? Jesus. Und ist Jesus, wie er zur Rechten Gottes sitzt, immer noch ein Mann? Ist er Mensch? Wie weist er sich aus? Zur Rechten Gottes in der Offenbarung. Er zeigt seine Hände, die Wundmale, und seine Füße, und er hat den Jüngern die Seite gezeigt, nach der Auferstehung. Also das heißt, dass der Mensch, die Menschheit, zurückgegangen ist in die Gottheit, und die Gottheit Mensch geworden ist. Und da haben sie eine vollkommene Dialektik, dass der Mensch göttliche Spezies ist und Gott menschliche Spezies ist. Haben Sie das? Wir haben eine viel zu tiefe Ahnung von der Würde, von dem Königtum des Menschen. Viel zu tief. Wir meinen, dass er irgendwie von einem Tier kommt. In Wirklichkeit ist er göttliche Spezies, göttlicher Art. Und deshalb sind wir so böse. Wir haben die kreative Macht Gottes in uns, in kleinem Maße. Aber wir sind unsagbar böse. Und deshalb vernichten wir seine Schöpfung. Und Gott wird das verhüten, wenn er Jesus zurückschickt, um selber die Königsmacht mit ihm zu übernehmen. Wer wird die Königsmacht mit Jesus wieder übernehmen? Wer wird das tun? Wenn Jesus wiederkommt, wer wird mit ihm sein? Die, die ihm gehören bei seinem Kommen, ist das Wort. Also das heißt, dass wenn Gottes Spezies wieder auf die Erde zurückkommt, und das ist Jesus, nicht wahr? Jesus der Herr. Die werden seine Ratgeber sein, die ihm gehören bei seinem Kommen. Das heißt, wir, wenn wir ihm gehören bei seinem Kommen, das sind wiedergeborene Menschen, nicht wahr? Und was noch? Neben der Wiedergeburt. Hier ist ein Gedanke, den Sie prüfen müssen. Jawohl.
Das sind Menschen, die überwunden haben, die durchgehalten haben.
Die Überwinder werden alles ererben. Das ist, was Sie meinen wahrscheinlich. Ja, was noch? Ist richtig. Was noch?
Ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes.
Die sie reingewaschen haben im Blut des Lammes. Ganz richtig. Ohne das geht's nichts. Ganz richtig. Was noch?
Wir werden ihm gleich sein, wie er ist.
Ja, wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Ganz richtig. Aber könnten Sie das ein bisschen so sagen, dass die Leute es verstehen? Das ist so undefiniert. Ist richtig, aber nicht definiert. Kennen Sie Philipper 2? Wie fängt es an? Lasse diese Gesinnung in euch sein, die in Jesus Christus war. Dann heißt es, ja, Gott hat ihn erhöht, weil er sich erniedrigt hat. Kapitel 2. Und dann in Kapitel 3 geht es und sagt, die, die sich erniedrigen, wird Gott auch erhöhen. Die gleiche Spezies. Sehen Sie das? Ist das nicht wunderbar? Gott will seine Ratgeber neben Christus haben, die gleiche Spezies, die aber die gleiche Gesinnung haben. Also nicht nur Spezies, sondern auch Gesinnung gleich sein. Wir machen dann Pause um 9, ja? Ich habe Auge auf die Uhr. Ja. Und Gott sprach, er solle Lichter werden an der Feste des Himmels, Tag und Nacht zu scheiden. Und sie sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sahen Lichter an der Feste des Himmels, dass sie auf die Erde leuchten. Es geschah also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das größere Licht, das es den Tag beherrsche, und das kleinere Licht, das es die Nacht beherrsche. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, auf dass sie die Erde, dass sie auf die Erde leuchten und Tag und Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es war Abend, und es war Morgen, ein vierter Tag. Was lernen Sie davon? Was lernen Sie davon? Prinzipiell.
Dass da erst das Licht da war und dann erst die Träger.
Dass erst das Licht da war und dann die Träger. Und wann kamen die Lichtträger? An welchem Tag? Ja, und wenn die Tage Zeitalter sind, wann entstand dann die Sonne und wann entstand der Mond, wenn das Zeitalter sind?
Einige Zeitalter nach dem Pflanzen.
Wie viel Zeitalter?
Eins.
Ja, auch Licht war das erste Zeitalter in dem Fall und Mond und Sonne, wie heißt es? Steht doch ganz klar da. Am vierten Tag. Also im vierten Zeitalter. Da muss, wenn die theistische Evolution richtig ist, die sagt, die sieben Tage sind sieben Zeitalter, dann sind die Pflanzen, die Sonne brauchen, am vierten Tag, am dritten Tag erschaffen, also im dritten Zeitalter. Da waren sie ein ganzes Zeitalter ohne Lichtträger. Nun, das Licht von der Sonne reicht gerade aus für Pflanzen, aber Pflanzen gedeihen nicht unter Sternenlicht oder unter Mondlicht, ist nicht stark genug. Man muss einen konzentrierten Lichtträger haben, um Pflanzen zu tragen. Deshalb könnten biologisch gesehen keine Pflanzen gediehen haben ohne Sonne. Und da haben wir sie, wenn die theistische Evolution richtig ist. Wir haben die Pflanzen ein ganzes Zeitalter nur mit Sternen, die Sterne waren auch nicht da, allgemeines Licht. Was natürlich eine Pflanze kann schon eine Woche aushalten ohne Licht, aber ja, nicht, geht nicht. Deshalb ist es unmöglich zu sagen, vom Standpunkt der Wissenschaft aus, dass die sieben Tage einfach den sieben Zeitaltern entsprechen, in denen Gott in Milliarden von Jahren die Welt gemacht hat. Lesen wir das dann fertig. Und Gott, ja?
Ich habe noch eine andere Frage, und zwar die Erde als solches als Massenkörper im Weltall nur denkbar im Verhältnis zu anderen Massenkörpern, also sprich Planeten. Es müssen doch offensichtlich von Anfang an also Planeten vorhanden gewesen sein, die die Erde in ihrer Umlaufbahn massemäßig halten.
Ja, also gravitationsmäßig meinst du? Ja. Gut.
Und ich darf ein bisschen das erklären, wenn Sie haben uns eine Feindbildung sozusagen auch aufgezeigt, das gar nicht vorhanden gewesen sein kann. Es ist nicht so, dass die einfach nicht sichtbar waren aufgrund von Planeten.
Kann man so machen. Aber die weitere Frage ist die, wie lange brauchte es, um all diese Himmelskörper zu machen? Nicht wahr? Denn Sie müssen, wenn man das Momentum der Erde hat und die Erde dreht sich, nicht wahr? Sie müssen eine Gegenmasse haben, damit das in Gleichgewicht, also damit es in Bahn bleibt, nicht wahr? Soll ich Ihnen kurz sagen, wie ich das auffasse? Denn ich will jetzt gerade die Pause machen, aber ich tue es vor der Pause. Ich glaube selber, seien Sie nicht erstaunt, glaube selber, dass Gott die Welt fertig, fix und fertig gemacht hat, mit funktionierenden Pflanzen, mit funktionierenden Tieren und mit funktionierendem Solarsystem gemacht hat, genau wie es hier heißt, in sieben Tagen. Sechs Tage, sieben Tage Ruhe. Aber ich erkläre Ihnen das gleich später, denn es ist sehr viel, das in einem Atemzug zu sagen. Ich glaube nicht, dass eine Entwicklung der Erde geben könnte, ohne zur gleichen Zeit eine Entwicklung der Sonne und des Sternensystems. Es ist vom Standpunkt des Momentums aus, wie Sie sagen, unmöglich. Ich glaube, dass genau wie ein Auto fabriziert worden ist, in einer anderen Dimension und dann in der Werkstätte in Sindelfingen, einmal ganz plötzlich durch Vernunft und Intelligenz zusammenkommt. Wenn man jedes Stück einzeln entwickeln würde, getrennt von der Ganzheit im Gedanken, könnte man es gar nicht machen. Und ich glaube nicht, dass die Schöpfung der Erde möglich ist, ohne dass es alles fix und fertig als funktionierende Maschine entstand. Aber ich werde Ihnen das im Laufe der Zeit klar machen.